Parastu Foruha stammt aus dem Iran, aus Teheran und lebt schon seit über 30 Jahren mit ihrer Familie in Deutschland. Parastu Foruha, Künstlerin und Aktivistin, sie erhält heute in der Akademie der Künste am Pariser Platz den höchst renommierten Gabriele-Münter-Preis. Eine Auszeichnung für ihre künstlerische Arbeit. Zeichnung, Malerei, Fotografie, Videoinstallation, Animation, Werke, in denen sie auch oft mit optischen Täuschungen arbeitet. So nutzt Parastu Foruha zum Beispiel in Zeichnungen, in oft großen, raumgreifenden Arbeiten, wiederkehrende Muster. Und erst auf den zweiten Blick ist zu erkennen, dass sozusagen hinter dem ersten Eindruck von einem Werk noch weitere Ebenen stehen, dass etwa in einer Zeichnung noch andere weitere zu finden sind. Ich konnte vor dieser Sendung mit Parastu Foruha sprechen. Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Grüße Sie.
Und herzlichen Glückwunsch zum Gabriele-Münter-Preis vom Bundeskulturministerium.
Danke, danke.
Ach ja, gerne, gerne. Vom Bundeskulturministerium ausgelobt, von einer unabhängigen großen Jury verliehen, internationale Künstlerinnen, Kuratoren. Es gibt erst eine Longlist, dann gibt es eine Shortlist, dann die Preisträgerin. Also, Sie haben da einen quasi langen Prozess durchlaufen. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
Oh, der Preis ist wirklich eine große Anerkennung und besonders in dieser Zeit der leider mit Ausgrenzungen, wuchende Ausgrenzungen allerseits verbunden ist, ist es für mich als Künstlerin, als Frau, aber auch als Immigrantin, Exilantin, jemand mit Fluchterfahrung, total wichtig. Ich finde es eine wertvolle Signalwirkung, den ich gerne entgegennehme und auch teile mit allen, die mit mir solche Schicksale teilen.
Ja, Sie haben ja bis 1990 im Iran gelebt, ne? In Teheran, haben auch an der Universität Teheran studiert. War das auch schon eine Zeit, in der Sie sich bedroht gefühlt haben vom iranischen Regime?
Ja, das war eine furchtbare Zeit der eisige Kälte, der Repression, Zeit der Angst, Zeit, dass man sich versteckt hat, die auch der eigene anderes denkende Sein nicht nach außen tragen konnte. Der 80er Jahre im Iran war wirklich Höhepunkt der Repression der Islamischen Republik. Nach und nach hat sich Opposition gebildet im Iran, aber in dieser Phase war das echt schlimm und im Grunde solche Enge auch zu entkommen, hat mich motiviert, Iran zu verlassen.
Ja, etwas später, das ist schrecklich und es tut mir auch wirklich vom Herzen leid, das ansprechen zu müssen, aber Ihre Eltern wurden etwas später ja umgebracht, wurden ermordet, führende Oppositionelle im Iran. Und Sie versuchen jetzt, wenn man Sie lässt, jedes Jahr im Iran an Ihre Eltern zu erinnern. Welche Bedeutung haben Ihre Eltern und deren politisches Engagement für Sie als Künstlerin, für Sie in Ihrer künstlerischen Arbeit?
Die waren für mich strahlende Figuren, die immer vor ihrer freien Meinung gekämpft haben. Aber auch, was für mich wichtig ist, ist nicht nur die Erinnerung an sie wachzuhalten, sondern auch diese Unrecht zu thematisieren, an dem nicht nur meine Eltern, sondern viele andere Denkende im Iran Opfer dessen geworden sind. Das ist eine Erinnerungsarbeit, der mit Widerstand gegen so ein System verbunden ist. Und ein Teil davon ist definitiv diesen alljährlichen Reisen zum Anlass der Jahrestag der Ermordung meiner Eltern, aber auch auf unterschiedliche Art und Weise diesen Unrecht zu thematisieren und auch die abgebrochene Leben von anderes Denkende in Erinnerung zu rufen.
Da finden sozusagen die Kunst und ein politisches Engagement zueinander. Ist das richtig?
Ja, das ist bei mir ist im Laufe der Zeit, im Laufe meiner Biografie zu einer Hybride geworden, denn ich die nicht voneinander trennen kann, möchte und mir Halt gibt, mir Raum öffnet, um meine Themen reinzubringen in diese oder die andere Sphäre.
Ja. Versuchen wir das mal in den Griff zu bekommen. Also Sie sind ja 1991 mit Ihren beiden Söhnen nach Deutschland gekommen, haben dann in Offenbach weiter studiert und seit Mitte der 90er Jahre verwandeln Sie schon Räume in Written Rooms, so heißen diese Arbeiten, bei denen es so großformatige Schriften an den Wänden und an den Decken gibt. Ich habe mir Fotos angeguckt, da fließen die Zeichen sozusagen durch die Räume vom Boden an die Wände, alles scheint im Fluss zu sein. Was hat es damit auf sich? Also warum auch Written Rooms, also geschriebene Räume?
Naja, das hat vielleicht ein bisschen auch mit der Erfahrung als Immigrantin zu tun, dass man irgendwo kommt und Räume hat, mit denen man versucht, sich zu verbinden mit was, was man hat. Und Muttersprache ist etwas, das jeder Immigrant mitbringt. Und der aber auch eine Umwandlung geschieht, in diese sich verbinden, etwas verloren geht, wie zum Beispiel die Lesbarkeit dieser Schrift. Jetzt etwas gewonnen wird, wie diesen verführerischen rhythmischen sich anschmiegen und dann aber auch gleichzeitig in so eine ambivalente Beziehung zu der Betrachter bleiben, der ständig versucht, das zu lesen, verstehen, und bleibt es immer wieder auf der Strecke. So diesen Ambivalenz ist etwas, das für mich total wichtig ist, und das zeigt sich in dieser Arbeit mit diesen rhythmischen, unlesbaren Schriften.
Ja. Und wie ist es bei dem Ornamentalen? Ich finde schon, dass in Ihren Arbeiten die Auseinandersetzung mit dem Ornament so als großes Thema eine große Rolle spielt, vor allen Dingen in den grafischen Arbeiten natürlich. Ist es richtig?
Ja, das ist richtig. Die Ornamente sind auch so, um das Ambivalenz wieder mit reinzubringen, die sind Wechselwesen. Einerseits suggerieren die irgendwie eine leichte, eher dekornahe Lesbarkeit vor der Betrachter, und dann aber auch sind die ausgewogen, haben eine bestimmte ästhetische Präsenz, und dann ich suche diesen Moment, um aus diesen Schönheit heraus auch was anderes mit reinzubringen, diesen Ornament als ein fester Duktus, der jede Veränderung eigentlich abweichen möchte. Alles, das sich nicht der Ordnung dieser Ornament unterordnet, wird als Fehler gesehen, ist wie ein Bruch, will kaschiert werden. Und da sehe ich die politische Aussage oder politische Moment im Grunde, der entsteht, indem man alles, das nicht eine große, übergreifende Ordnung sich unterordnet, versucht zu wegzuradieren. Ja. Das ist wie so eine Allegorie für alle totalitäre Systeme und ihre Suche nach Schönheit.
Interessanter Punkt, weil Schönheit, dafür steht ja auch letztlich das Motiv der Schmetterlinge, ne, die ja auch immer wieder in Ihren Werken auftauchen. Sie lachen, aber ich hab den Eindruck, dass die Schmetterlinge bei Ihnen auch im allerbesten Sinne widersprüchlich und widerständig eingesetzt werden, weil sie zum einen für Schönheit und Leichtigkeit stehen, aber zum anderen auch ja für was ganz anderes, nämlich etwas dahinterstehendes.
Genau. Ja, genau. Das ist auch eine sehr zerbrechliche Schönheit. Die Schmetterlinge sind wie Papier, die sind sehr, sehr, sehr zerbrechlich und sehr flüchtig auch. Und so begreife ich auch Schönheit oder diesen Moment der Schönheit, der direkt in sich zusammenklappt und verloren geht. Und da sehe ich auch große Parallele zu diesen Momenten der, wie die Menschen aufstehen, vor ihre Rechte stehen, versuchen, die Ordnung zu was Besseres verändern, diese Momente der Aufstand, und der aber auch attackiert wird von anderen Kräften, die das nicht zulassen wollen. Und diese schönen Momente der Aufstand oder diese schönen Momente der Widerständigkeit, wie Sie sagen, versuche ich in der Schmetterlinge zu fangen. So, und wird beliebt von unterschiedlichen poetischen Momente in unterschiedliche Kulturen. Schmetterlinge verbinden sich auf eine oder andere Weise mit unterschiedlichen Geschichten und diverser Kulturen. Für mich persönlich hat es auch eine sehr persönliche, intime Bedeutung. Das ist der Vorname meiner Mutter, Parvoneh. Und somit verbindet sich das Politische, Künstlerische, aber auch das Tiefmündliche zusammen in diese Werk.
Parvoneh ist das persische Wort für Schmetterling, richtig?
Ja. Genau.
Ja, okay. Wenn wir mal auf Ihr Buch schauen, ne? Sie haben das Buch geschrieben, Das Land, in dem meine Eltern umgebracht wurden, Liebeserklärung an den Iran. Da findet sich ja auch beides. Da findet sich unfassbares Leid, aber da findet sich auch Liebe und ich auch glaube, da findet sich auch Hoffnung.
Soweit es Ambivalenz bleibt, gibt es auch Hoffnung. Ja, das stimmt.
Okay. Und wie könnte eine hoffnungsvolle Zukunft im Iran aussehen? Im Moment sieht es ja nicht so gut aus. Ne? Also Rebellion, Widerstand wurden bis jetzt in den letzten Jahren immer wieder niedergeschlagen.
Ja, aber dass die Rebellionen bezeugen auch auf die irgendwie eine große Wille der Veränderung in der Zivilgesellschaft. Und diese Zivilgesellschaft ist immer progressiver geworden. Alleine diesen wunderbaren Parole der letzten Widerstand, der Aufstand im Iran, der landesweit überall zu sehen war, über längere Zeit, Frau, Leben, Freiheit, zeigt, wie progressiv diese Gesellschaft sich gegen das System, der immer rückständlicher und brutaler wird, aufstellt. Natürlich, in angesichts solcher Brutalität ist es immer wieder schlimm zu sehen, wie viel Opfer das alles verursacht. Aber trotzdem denke ich, dass der kulturelle Veränderung in der Zivilgesellschaft im Iran so groß ist, dass der Rad der Zeit nicht zurückgedreht werden kann von diesem Regime.
Und das vor allem
dank, das ist die Hoffnung.
Ja, und das vor allem dank der Frauen.
Ja,
Parastu, genau. Ja, Parastu Fohua, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Die Künstlerin Parastu Fohua, sie erhält heute den Gabriele-Münter-Preis in der Akademie der Künste und Kulturstaatsministerin Claudia Roth wird eine Rede bei der Preisverleihung halten. Im Herbst gibt es dann eine Ausstellung zu diesem Preis und zwar in Chemnitz, in diesem Jahr ja Kulturhauptstadt Europas. Die Ausstellung im Herbst in Chemnitz jetzt schon mal vormerken.